Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute haben wir eine Devoti aus Österreich vor dem Mikrofon. Auch dieses Gespräch, wie so viele andere auch, wurde von Swami um drei Ecken herum, sag ich mal, eingefädelt. So fallen uns von Radio Sai die meisten Gesprächspartner zu, also als sogenannter Zufall. Heute nun ist es Renate Reiter, die uns zugefallen ist. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut und Dankbarkeit zu Füßen. Liebe Renate, wir haben uns eben ja so eher zufällig, wie man sagt, kennengelernt. Wir wissen allerdings, was es mit diesen sogenannten Zufällen auf sich hat. Erzähl doch einfach mal, wie das mit dir und Swami anfing. Wann war das?
Ja, das war beim Arzt. Da hatte ich Probleme mit meinen Nerven und ich ging zu dem hin. Und der hat mir erzählt, ich soll in eine Meditationsgruppe und hat ganz en passant über Sai Baba gesprochen, aber nicht so als Guru, sondern einfach von einem indischen Heiligen. Und die kennen den und die machen jeden Donnerstag Meditation und da soll ich hingehen, das hilft mir. 1998, ja, das war irgendwann im Frühsommer. Ja, und dann kam der Sommer und ich habe nichts getan und dann kam der Herbst. Und wir sind spazieren gegangen, mein Mann und ich, und beide hatten wir unabhängig voneinander denselben Ratschlag bekommen, in diese Meditationsgruppe zu gehen. Er hat sie auch nicht Bhajan-Gruppe oder sonst wie genannt, er hat sie Meditationsgruppe genannt. Und wir sind dann spazieren gegangen und kamen an diesem Haus vorbei und dann hatten wir gesagt, okay, jetzt gehen wir da einmal hinein und schauen uns das an. Und wir wurden ganz liebevoll empfangen von der Rosemarie Kriedl und ihrem Mann. Und dann haben wir gesagt, okay, nächsten Donnerstag gehen wir einmal hin, hören uns das an. Und das haben wir dann auch getan. Dann haben wir die ersten Bhajans gehört und für meine Ohren war das absolut fremd. Ich konnte weder das Wort verstehen, noch war die Tonfolge in der Musik irgendwie geläufig. Es war fremd. Aber wir haben uns das angehört und dann haben wir gedacht, naja, einmal gehe ich noch hin, das schaue ich mir noch einmal an. Ja, und beim dritten Mal war das schon eine Melodie.
Da hing doch sicherlich auch ein Bild von Swami.
Ja, das war ein Butcherraum mit vielen Baba-Bildern und einem kleinen Altar und Swamis Robe und so weiter. Aber wir haben nicht drüber gesprochen. Wir haben nur gesagt, okay, wir schauen uns das einmal an. Ja? Die Atmosphäre war so angenehm und die Leute so nett und so offen und so liebevoll. Und die Atmosphäre war es einfach, die uns so fasziniert hat, ja. Und dann kamen immer wieder Leute zurück aus Butterparty und die haben dann erzählt. Und mein Mann und ich haben dann gesagt, also irgendwie komisch. Also das ist ja wirklich nicht logisch und das ist fremd und naja, ich will mich nicht näher ausdrücken.
Die spinnen ja alle ein bisschen.
Naja, Meschucke. Und da haben wir beschlossen, wir fahren hin und schauen uns das an. Und wenn uns das gefällt, dann bleiben wir, sonst machen wir eine Rundreise in Indien. Ja. Naja, seither, 2000 sind wir das erste Mal gefahren und seither bin ich das 18. Mal da.
Nicht so schnell. Ihr seid also nach Prashanti gekommen und dann das erste Mal Sai Baba.
Oh, das erste Mal Sai Baba sehen. Wow. Es war ein Wunder, dass ich nicht allein hierher gekommen bin, sondern mit der Rosemarie, mit dieser Frau Kriedl, zu der wir damals gekommen sind. Das war so, wir hatten da im November gebucht für 11. Jänner Und ich kam nächsten Donnerstag zu ihr und sage, Rosemarie, wir fahren nach Indien. Und sie sagt, ah, wann fährt sie denn? Wir fahren am 11. Jänner. Sagt sie, das ist super, da fahre ich auch. Sie hat im Juni gebucht und wir im November, ohne voneinander zu wissen. Kamen wir mit demselben Flieger in Puttaparthi an, denn wir kamen von Bombay. Sie ist von Linz über Frankfurt und wir Linz und über Zürich und dann Bombay, ne, und dann Puttaparthi. Ja, das war's. Und die Rosemarie konnte uns alles erklären, das Hospital draußen, wie wir drüber geflogen sind, das war unglaublich. Ja.
Ja, ich erinnere mich, manche Piloten flogen dann so in extremer Schieflage noch einmal eine Ehrenrunde um den Ashram und die Passagiere jubelten.
Nein, diesmal nicht. Aber wir saßen auf der richtigen Seite. Und ja, und dann war der erste Dashan. Ich sitze neben Rosemarie und ich schaue dort in die Richtung, wo Swami immer durch das Tor in die Kulwandhalle kommt. Und Rosemarie sagt, Swami kommt, Swami kommt. Und ich sehe nichts, ich sehe nichts. Dann sehe ich so eine kleine schwarze Haarkrone, denke mir, das kann er nicht sein, das kann er nicht sein. Und ich schaue und denke mir, na, das kann er wirklich nicht sein, der ist mir viel zu klein. Ich hatte eine völlig andere Vorstellung, so 2 Meter oder so. Ja, und dann kam er herein und dann, ja, wie so üblich, dann habe ich gewartet auf dieses extreme andere, was da kommen sollte. Aber da kam nichts, das war nur so friedlich und so. So liebevoll, aber von den ganzen Dingen, von denen sie alle gesprochen haben, da kommt eine Welle und da kommt das und dann kommt das. Da war nichts. Haben wir mal abgewartet. Ich habe nur eins gemerkt, ich fühle mich hier in Prashanti unglaublich wohl. Ich fühle mich wie zu Hause. Da war mir nichts fremd. Gell? Ich war das erste Mal in Indien, aber nichts war mir fremd. Und normalerweise hat man, wenn man aus Europa kommt, ein bisschen einen Kulturschock. Wegen der Armut, wegen dem Schmutz, wegen dem Staub und so weiter, wegen der Hitze. Das war alles nicht. Da war nichts. Ich habe mich eigentlich nur wohlgefühlt. Ich könnte sagen, ich habe auch nie erlebt, dass es war, dieses außergewöhnliche Gefühl, wenn Swami hereinkommt, das habe ich eigentlich nie erlebt. Aber ich habe andere Dinge erlebt, schöne.
Erzähl, wir sind doch unter uns hier, hört doch keiner zu.
Gut, wir waren im Zimmer untergebracht, von Anfang an immer im Zimmer. Und ich hatte im Hintergrund immer im Kopf, hoffentlich fährt Swami nicht nach Whitefield, dass wir nicht jetzt ausziehen müssen. Ich möchte nirgendwo mehr hin, ich möchte hier bleiben. Und ich muss sagen, er war immer da. Immer. Wir waren weder in Kodai noch in Brindavan, wir waren immer hier und Swami war immer da. Einmal war er einen Tag weg, das war für uns irgendwie nur so, ja, auch ein Tag in Indien, aber sonst war er immer da und dafür bin ich ihm schon sehr dankbar. Und in der Anfangsphase hatte ich auch immer noch das Gefühl, ich habe ein bisschen Scheu vor den Jet. Und dann kam doch einmal der Tag, da war ich das erste Mal im Jet und ich muss sagen, heute ist es mir egal, ob ich im Jet bin oder im Zimmer. Es waren so wunderschöne Zeiten auch im Jet. Ich war teilweise allein im Jet und teilweise mit Freunden im Jet, aber es war immer eigentlich eine schöne Zeit. Gell? Thank you. Da war ich einmal in einem Achterzimmer. Achterzimmer ist in Nordacht. Wenn Frauen alleine reisen, kriegen sie da ein Bett. Und in diesem Zimmer, da war ich in der Früh, war ich beim Suprabhatam und da konnte ich ja eigentlich nur im Panjabi hingehen, denn man muss, ich wollte die Leute nicht aufwecken und da musste ich im Finstern anziehen und da geht gerade noch ein Panjabi. Dann ging ich zurück, um zum Daschan dann ein Sari anzuziehen und ich gehe zurück, ziehe mich um. Inzwischen waren alle anderen aus dem Zimmer weg, kamen zwei Sevadals herein und sagten, welches Bett da noch frei ist und dann gingen sie wieder raus. Und als ich raus wollte, war das Zimmer zu. Die haben von draußen den Riegel vorgeschoben. Naja, ich dachte, Nord 8, da muss mich jemand hören im Parterre. Na, dem war nicht so. Nach ungefähr 20 Minuten kam eine vom Nachbarzimmer und hat mich rausgelassen. Dann gehe ich die Straße an der Südkantine vorbei. Die Veden sind schon gelaufen. Die kamen damals als Swami. Wenn Swami kam, haben die Veden angefangen. Denke ich mir, jetzt habe ich Swami versäumt. Ich habe Swami versäumt. Ne? Und dann, als ich vor der Südindischen war, sehe ich, wie Swami mit dem Auto rausfährt. Und ich denke mir, das auch noch. Nicht nur, dass ich den Daschan versahm, ich versahm auch noch den Swami. Das ist ja wirklich das Letzte. Und Swami fährt raus, dreht um und fährt genau an mir vorbei. Das war der perfekte Daschan. Und dann waren wir bei irgendeinem Chor. Und da waren wir sechs Frauen in einem Zimmer, in so einem kleineren Zimmer, aber sechs Frauen. Und da haben wir uns immer abgewechselt, wer als Erster ins Bad geht. Und an dem Tag war ich der Letzte und ich habe verschlafen. Und ich höre die Veden und wach auf. Und denke mir, nur schnell in den Panjabi und runter. Und ich gehe runter und Swami fährt vor meiner Haustür vorbei. Das waren so Highlights aus dieser Zeit.
Du hast eben das Suprabhatam angesprochen. Ich glaube, dass es Devotis gibt, die das Wort vielleicht auch zum allerersten Mal hören. Kannst du bitte erklären, was das Suprabhatam ist?
Das ist zeitig am Morgen. Man muss da sehr zeitig aufstehen. Es beginnt mit Om im Mandir und anschließend ist Meditation und dann ist Suprabhatam. Das ist ein morgendliches, gesungenes Gebet. Ein Gebet, das Swami erweckt, aber im tieferen Sinn ist es, dass es das Göttliche in dir erweckt. Ich könnte es nicht genau übersetzen, aber es ist etwas, was den ganzen Tag beeinflusst, wenn man dorthin geht. Es bringt mir Frieden. Ja. Anschließend kommt Nagasankirtan. Da wandern Pilger mit Musik und Bhajan singen rund um den Tempel. Erst die Frauen, dann die Männer. Und bei diesem Nagasankirtan bin ich allerdings nie mitgegangen, denn diese Bhajans, die da gesungen werden, die kenne ich leider überhaupt nicht. Bin dann meistens noch in der Nähe vom Tempel sitzen geblieben, einfach um für mich alleine zu sein und bin dann langsam wieder zurück und habe einen Kaffee getrunken. Das war dann der Morgen.
Wir sitzen hier im Zimmer bei Susanne Böhnke und bei der Frage nach dem Suprabhatam ist sie zu ihrem Bücherschrank gesprungen. Und es gibt ja nichts bei Susanne, was es nicht gibt. Also da ist alles zu finden. Erstaunlich, was in so ein kleines Zimmer alles reingeht. Susanne hat jetzt das Buch der Girlanden aus 108 Edelsteinen herausgefischt. Und da sie ja heute selbst hier nicht gefragt ist, zeigt sie nur mit dem Finger auf eine Seite. Renate, lies doch mal vor.
Das Suprabhatam ist die gute Morgendämmerung. Der Suprabhatam-Gesang ist ein Gebet an Bhagwan, in dem alle Namen und Formen manifestiert sind, mit denen der Mensch erstrebt, seine Gotteserfahrung auszudrücken, um jeden Tag zum Tava-Suprabhatam deiner guten Morgendämmerung zu machen. Sei ist ja in jedem bewussten Lebewesen lebendige innere Wagenlenker und wenn wir ihn anrufen, um ihm unseren Seelenqual deutlich zu machen, dann ist das in Wahrheit ein Ruf an unser eigenes Bewusstsein, damit wir erkennen, dass er unsere ureigene Wirklichkeit ist. Die Morgendämmerung oder der Tagesanbruch, nach der sich der Gott Hingegebene sehnt, ist das Auftauchen der Sei-Sonne in seiner Erkenntnis, die das Dunkel des Nichterkenntnis und den Nebel der Zweifel auflöst. In einem jeden ist der Hridaya Akasha, der innere Himmel, wo der Intellekt oder Buddhi die Sonne ist und der Geist oder Manas der Mond ist. Hridayam bedeutet der kühle Teich mit ihm darin. Wer anders kann das sein als sei? Ihn zu erfahren, in welchem kleinen Umfang auch immer, ist in der Tat die gute Morgendämmerung, das Suprabhata.
Wunderbar, und das hören wir uns jetzt mal an.
Ishwaram Vasuta Sriman Purva Sandhya Pravartate Buddhishta Satya Sahilsha Kartavyam Deva Manhikam Uttishto Tishtha Partisha Uttishtha Jagadhipati Uttishtha Karuna Purna Lokamangala Siddhaye Chitravati Tata Vishala Sushanta Saudhye Tishthanti Sevaka Jana Stava Darshanartham Aditya Kanti Ranubhati Samasta Loka Shri Satya Sai Bhagavan Tava Suprabhatam Tvannama Kirtanarata Stava Divyanama Gayanti Bhakti Rasapana Prahishta Chittaha Datum Kripa Sahita Darshanamashudebhyaha Shri Satya Sai Bhagavan Tava Suprabhatam Adaya Divya Kusumani Manoharani Shripada Pujana Vidhim Bhavadangri Mule Kattum Mahotsukataya Pravishanti Bhaktaha Shri Satya Sai Bhagavan Tava Suprabhatam Deshantaragata Buddha Stava Divya Murtim Sandarshana Bhirati Samyuta Chitta Vritya Vedokta Mantra Padhanena Lasantya Jasram Shri Satya Sai Bhagavan Tava Suprabhatam Srutva Tava Bhuta Charitra Makhanda Kirtim Vyapta Digantara Vishala Dharatale Smin jivyasulo kavupatishthati chashrameshmin shri satya sai bhagavan tava suprabhatam sita sati samavishuddha hridambujataha bahvangana karagrihita supushpaharaha stunvanti dimyanudibhir hanibhushanam tvam shri satya sai bhagavan tava suprabhatam suprabhatamidam punyam ye padhanti dine dine te dishanti param dhama jnana vijnana shobhitaha mangalam gurudevaya mangalam jnana dayine mangalam pativasaya mangalam satyasaini.
Susanne hat mir auch noch verraten, dass du Zentrumsleiterin in, wo warst?
In Gmunden, im Zentrum in Gmunden. Es ist so, dass wir seit 2004 Zentrum haben in Gmunden. Und der erste Zentrumsleiter war mein Mann Karl und jetzt, dann war es ich und jetzt ist wieder Karl abwechselnd. Wir sind nicht sehr viele und im Laufe der Zeit sind wir auch weniger geworden, als wir zu Beginn waren. Es sind einige sehr alte Damen dabei und die auch nicht mehr jeden Donnerstag kommen können. Und
was sind denn so die Aufgaben von Zentrumsleitern?
Ach, schwierig. Schwierig. Warum wir Zentrum geworden sind, sollte ich vielleicht vorher sagen. Wir wollten einfach mehr offizielle Informationen über Swami haben, über Indien haben und das konnten wir über die Organisation bekommen. Dann hatten wir über die Organisation Ausbildung in Satya Sai Erziehung in menschlichen Werten. Wir konnten teilnehmen, es kam Marianne Meyer, es kam Torbjörn Meyer damals noch, Gott sei Dank muss ich sagen. Wir haben ihn alle sehr verehrt. Zonenbeauftragter für Zone 7, glaube ich, war, ja. Genau. Und mehr als Zone 7, glaube ich, Nordeuropa, weil er war Russland auch, ja. Und jetzt macht seine Frau Marianne Meyer das. Und dann kam auch noch Petra von Kalinowski als Lehrerin und Anita Friedrich, die in Österreich lebt. Die haben eigentlich zu Beginn uns über Satya Sai Educare informiert. Und ich muss sagen, wir waren sehr dankbar dafür. Wir hatten dann auch jedes Jahr ein bis zwei Seminare. Und wir waren sehr dankbar für all diese Informationen, die wir gekriegt haben von den Damen und Herren. Und Gerhard Lasnik, der damalige nationale Koordinator, der war wirklich sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr liebevoll. Kam zu uns in die Gruppe und hat gesagt, ihr seid genug, um ein Zentrum zu sein. Und dann hatte er schon vorbereitet einen Laptop mit einem Logo. Satya Sai Zentrum Salzkammergut. Wir haben uns aber dann entschieden für Gmunden, denn das Salzkammergut, da waren wir noch so euphorisch, hatten gesagt, das ist so groß, da kommen sicher noch andere. Und darum haben wir uns Gmunden genannt. Ja. Genau.
Baba la,
zu dieser Ausbildung gehörten und gehören ja vor allem auch die menschlichen Werte. Welche, ohne jetzt hier irgendwie eine Wertung zu erstellen, welche erachtest du denn in deinem persönlichen Leben als die wichtigste?
Für mich ist und war es immer Wahrheit. Denn das ist der erste Wert, der oberste Wert, wenn man das Symbol so anschaut. Und aus dem entsteht das andere automatisch. Aus meiner Sicht kann ich nur sagen, wenn ich den Wert Wahrheit ganz bewusst in jeder Kleinigkeit praktiziere, dann kommt das andere von allein. Und aus dem kommt Frieden, rechtes Handeln. Und dann kann man die Liebe spüren und Gewaltlosigkeit ist dann das Letzte oder das Ziel.
Wie du vorhin ja schon angesprochen hast, ist zurzeit dein Mann Karl der Zentrumsleiter. Ihr wechselt euch immer ab und wahrscheinlich unterstützt ihr euch auch weiterhin immer.
Genau. Wir haben natürlich unter uns wenigen haben wir alle Ämter verteilt und so hat man immer wieder irgendein Amt. Aber was für mich wesentlich wichtig ist als die Ämter jetzt im Zentrum, ist das Engagement mit jungen Menschen. Und da hat mich vor Jahren einmal ein Freund gefragt, ob ich da mitmachen möchte, als Firmenbegleiterin für Firmlinge zu arbeiten. Und ich sagte, du weißt doch, ich fahre nach Prashanti und das verträgt sich vielleicht nicht mit den Regeln der katholischen Kirche.
Ich wollte gerade fragen, was sind Firmlinge? Weil ich komme aus dem Norden und höre das Wort nicht zum ersten Mal, aber...
Firmlinge entspricht den Konfirmationen im evangelischen Bereich. Ja. Und das ist so, dass dieser Freund, der war damals Pfarrgemeinderatsobmann in Gmunden, aber er war mit seiner Frau bereits in Prashanti und mit seinen Kindern schon in Prashanti und es ist ihm bewusst, was in Prashanti ist und er kennt sein Baba. Und er hat gesagt, ich sehe nichts, was da falsch wäre. Und habe ich gesagt, wenn du mir das zutraust, dann probiere ich es. Und was ich bemerkt habe, ist, dass es die beste Art ist, menschliche Werte weiterzugeben in einem Gespräch, in einer Arbeitsgruppe, in einem Bewusstwerdungsprozess der jungen Menschen. Denn es fängt schon an damit, dass wir bei uns im Westen junge Menschen im Alter von 12 bis 14 Jahren Firmen, nehmen Konfirmation ist dasselbe. Und das ist gerade diese Zeit, wo die Menschen anfangen mit Flirten, mit Händchen halten und so weiter. Und da kann man sie ganz bewusst auf das Wort Liebe hinführen. Was ist Liebe und wie sieht man Liebe und wie sieht man Liebe in einer bestimmten Lebenslage? Ne? Und was es unter Umständen für körperliche, geistige, seelische Auswirkungen hat. Und wenn man mit ihnen ernsthaft darüber diskutiert, glaubt man gar nicht, wie hellhörig sie werden. Das war für mich eigentlich eine sehr, sehr prägende Erfahrung. Und mittlerweile mache ich das 5. Mal. Und es geht immer um die menschlichen Werte. Und sie sind überall zu finden, auch in der christlichen Religion, speziell da. Wir haben jetzt als letztes das Gleichnis vom verlorenen Sohn gehabt.
Erzähl das mal.
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist, dass ein jüngerer Bruder den Vater bittet, ihm das Erbteil auszuzahlen und er dann verschwindet in die Fremde. Der ältere Bruder arbeitet mit seinem Vater. Er ist immer der Brave, der alles macht. Der jüngere Bruder ist der Luftikus. Er verschleudert all sein Vermögen und muss dann als Bettler praktisch wieder zurückkommen zu seinem Vater. Aber er hat das eingesehen, dass er sein Geld verschleudert hat. Er hat in der Ferne nichts erreicht. Er war arm. Er war in einem Zustand, dass er nicht einmal das Schweinefutter bekommen hat, das sein Herr für seine Schweine weggegeben hat. Ne? Und er kam zurück zu seinem Vater. Und da gibt es für mich ein besonderes Schlüsselerlebnis. Er kam zurück. Er sagte zu seinem Vater, ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein, aber er möchte mitarbeiten und dafür arbeiten, dass er wieder was zu essen kriegt. Ne? Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und sein Vater hat ihn neu gekleidet, hat ihn gewaschen, hat ihm ein Fest gefeiert, hat ihm ein Kalb schlachten lassen. Und dann ist die Situation mit dem älteren Bruder. Ne? Dann kam der ältere Bruder, warum ich nicht? Ich war immer brav, ich habe immer alles gemacht und wegen mir hast du noch nie ein Kalb geschlachtet. Wegen mir hast du noch nie was gemacht, mir hast du noch nie was geschenkt. Wie fühlt man sich? Wie fühlt man sich, wenn man der ältere Bruder ist? Wie fühlt man sich, wenn man der jüngere Bruder ist? Kann sich jemand vorstellen, einen Vater zu haben, der so reagiert? Die Moral ist eigentlich, ich kann immer umkehren. Ich kann immer umkehren, jederzeit und jede Minute. Und es gibt einen Vater, der immer alles verzeiht. Das kann der eigene sein, aber es ist ganz bestimmt Gott. Und das ist die Geschichte, die ich mit Swami verbinde. Zu der Geschichte, da hat Swami doch einmal gesagt, habe ich gehört, die Mädchen aus Anantapur haben sich beschwert, weil Swami immer nur die Jungs bevorzugt. Und dann hat Swami den Mädels gesagt, nur die Kranken brauchen einen Arzt, nicht die Gesunden. Und dieselbe Aussage habe ich in der Bibel gefunden, wo Jesus gesagt hat, er muss sich um die Kranken kümmern, nicht um die Gesunden. Eins zu eins die gleiche Aussage.
Ich möchte jetzt gern noch ein ganz schönes Erlebnis von dir hören. Ich weiß, dass das mit eurer Gruppe zu tun hatte.
Ein wunderschönes habe ich gehabt. Da haben wir Österreicher, konnten einmal vor Swami singen. Und das war ein ganz besonderes Ereignis. Wir waren ja nur 38 Leute und wir hatten da schon in Österreich geprobt und so. Wir kamen dann hierher und es war so wunderschön, weil wir kamen in der Zeit, da war Guru Purnima, dann war am Freitag, am Samstag war ein freier Tag und Sonntag hat dann die Weltkonferenz für Äthiopien angefangen. Und gerade an diesem Samstag hatten wir die Chance, vor Swami zu singen. Wir mussten mit 10 anderen Chören praktisch konkurrieren und eine Gruppe davon war Swami-Studenten und das war schon einmal eine ganz enorme Herausforderung. Das zweite war, wir wussten nicht, ob wir singen durften und so sagt mir Umberto, wir sollten die Frau Schauri fragen, ob wir nicht uns da entsprechend hinsetzen. Und ich denke mir, wie frage ich Frau Schauri, wie mache ich das? Und wir kommen hinein in die Kulwandhalle und sie nimmt mich am Arm und führt mich bereits dorthin, wo wir dann im Endeffekt sitzen können, bis Swami dann endlich gesagt hat, wir kommen, bevor wir dann zum Chor uns aufgestellt haben. Und was für mich so besonders wichtig war, ich saß am Eck, wo Swami dann hereinkam und Swami kam herein und fuhr an mir vorbei. Und ich habe mir gedacht, was habe ich falsch gemacht? Ja? Und dann schaue ich, dann ist eine Zehe herausgestanden, habe ich mir gedacht, das hatte ich jetzt Not.
Also unter deinem Sari guckte eine Zehe
raus? Ja, unter dem Sari guckte eine Zehe raus, habe ich mir gedacht, da bleibt Swami nicht stehen. Ja, logisch. Dann fährt er in die Richtung Purnachandra-Halle und fährt bei den Frauen wieder vorbei. Inzwischen hatte ich meine Zehe versteckt. Ich sehe Swami kommen und sage, Swami, du bist so nah, bitte schau mir in die Augen. Ja, und dann ist er bei mir stehen geblieben. Und am Weg zu mir her hat er gesagt, etwas, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Er sagte, wie ich später gehört habe, dreimal, what do you want? Aber das war diese Frage, what do you want, war so weit von meinem Hirn weg, ich hätte es auch nicht verstanden. Die Veden waren sehr laut. einer der Begleiter von Swami hat dann gedeutet, sie sollten die Veden ein bisschen leiser machen, haben sie aber nicht. Und so konnte ich, Gott sei Dank, mich auf meine Knie stellen und ganz nah an Swamis Ohr gehen. Und niemand hat mich weggeholt. Und dann hat er mich gefragt, do you want Vibhuti? Er sagte nicht Vibhuti, er sagte Vibhuti. Und ich war zerflossen. Er hat gesagt Vibhuti. Und ich war eigentlich immer der Meinung, es heißt Vibhuti. Aber dieses Vibhuti, das hat noch einmal eine besondere Bedeutung, denn Buddhi heißt auch Unterscheidungsvermögen. Ja? Und das ist es, worum ich ihn schon immer gebeten habe, aber zu dem Zeitpunkt war mir das überhaupt nicht bewusst. Und auch diese dreimal das Fragen, what do you want? Auf diese Idee wäre ich nie gekommen, denn ich hatte nie im Kopf, dass ich was wollen sollte. Was wollen? Es war nicht da. Es war einfach nicht in meinem Kopf. Ja, und dann bekam ich Vibhuti von Swami. Ja, und dann hat mir jemand einen Zettel gegeben, da konnte ich es reingeben und die Hälfte habe ich genommen und die andere Hälfte für meinen Mann aufbehalten. Und ja, und dann habe ich nur noch geweint. Und dann kam das Singen. Und in dem Singen, da habe ich das erste Mal erlebt, dass ich mit Weinen singen kann. Ich habe das selten so mitgekriegt, aber es war wunderschön, muss ich schon sagen. Unser Dirigent war der Jörg Schubler und er hatte damals einen weißen Anzug an, also einen ganz einen dünnen Punjabi-Anzug. Und er hat geschwitzt und geschwitzt. Und Swami fragt ihn, ob ihm heiß ist. Und was macht Swami? Er lässt uns allen in Gläsern Wasser geben. Es war unglaublich. Das waren die berührendsten Momente hier. Da war eins, das war der Andachtsjodler und dann war das zweite war das Kufsteinlied. Und dann gab es nächsten Tag in der Zeitung einen Hinweis, der Prashanti-Jodeler, weil wir gejodelt haben natürlich. Prashanti-Jodeler.
Wie gesagt, bei Susanne finden wir alles, auch dieses Lied. Leg doch einfach mal auf.
We are singing the Andachtsjodeler. This is a devotional yodeler for praising the Lord at midnight mass.
Meine besondere innere Erfahrung mit Swami war, als ich einmal eine ziemliche Krise hatte, eine Lebenskrise, und ich mich nur noch an seinen Füßen angehalten habe. Und irgendwo hat das alles nichts geholfen. Und erst als ich gemerkt habe, dass ich innerlich total loslassen muss, dann hat er mir geholfen. Von einer Sekunde zur anderen, und ich war unendlich dankbar dafür.
Wie hast du das geschafft, loszulassen einfach?
Wenn der Druck zu groß ist, dann muss man loslassen.
Also dass man sagt, mir ist jetzt alles egal?
Ja, genau. Genau. Dann hat sich's gelöst. Ich bin sehr dankbar dafür. Es hat mir gezeigt, was er meint mit Bindungen lösen.
Was ist Swami für dich?
Das kann ich gar nicht alles beschreiben. Aber er ist in mir, um mich herum und überall. Ich kann es nicht besser oder genauer sagen. Und wenn man es in Beziehung zu meinem Glauben bringt, ich komme ja aus der christlichen Tradition, aus der katholischen, dann war jahrelang Swami für mich neben Jesus und ich konnte ihn nicht einordnen. Ich kann auch nicht sagen, dass er von Anfang an Gott für mich war. Das war er nicht. Das war für mich als mehr oder weniger praktizierenden, ernsthaften Katholiken war das nicht so automatisch gegeben. Aber irgendwann ist es dann so geworden, dass er der Vater und der Sohn, Jesus und sein Papa. Ne? Und wenn man dann in der christlichen Tradition noch tiefer geht, der Vater und ich sind eins, hat er gesagt. Aber das ist etwas, was viel mehr im Kopf ist, was aber überhaupt nicht wichtig ist. Denn wenn ich Swamis Lehre oder das, was Swami uns mitgeben möchte, und ich habe mich jetzt 15 Jahre wirklich damit beschäftigt, da muss ich sagen, er hat in einem Interview für Westerner das gesagt, was für mich ein absoluter Knackpunkt war. Das war, du und ich sind wir und wir sind Gott. Und das war für mich eigentlich der absolute Knackpunkt. Und der Beginn dessen, dass ich nicht mehr urteilen muss. Es kommt immer wieder vor, dass ich mein Ego oder was auch immer das ist, einschaltet und dann komme ich in eine Wertung, aber das bringt mich immer wieder heraus aus dieser Wertung. Und es macht das Leben schön. Überhaupt kein Vergleich zu früher. Und wie mein Leben durch Swami verändert wurde, kann ich nur so sagen. Es ist so, wie ich einmal gehört habe, mit 60 solltest du eigentlich einen spirituellen Weg gehen. Ich hatte das Glück, mit 50 anzufangen. Und eigentlich hat er mir in erster Linie oder am Anfang mir das Evangelium aus meinem eigenen Glauben viel bewusster gemacht. Ich bin hierher gekommen, habe Swamis Reden gelesen und dachte, das habe ich doch schon gehört. Und früher war das so, wenn ich in die Messe gegangen bin und habe das Evangelium gehört, dann habe ich nach den ersten Worten abgeschaltet, denn das wusste ich ja alles, was da schon kam. Und das war schon ganz klar, was da kommt. Und dann bin ich erst tiefer gegangen und plötzlich sehe ich überall die Parallelen im Evangelium mit dem, was Swami sagt. Und dann gibt es bei uns in einem Evangelium, das nicht in der Bibel steht, das ist das Thomas-Evangelium, nicht berücksichtigt wurde, da kommt man noch näher dran an Swamis Aussagen. Aber das alles ist überhaupt nicht wichtig, denn der Kernsatz für mich ist Love all, serve all und help everyone, hurt never. Mehr brauche ich nicht. Im Grunde genommen hat Jesus gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und die zwei Gebote, das erste und das zweite, beinhaltet alles. Und das ist das Love all, serve all, help everyone, hurt never.
Renate, du bist ja, wie schon angesprochen, aktiv in der katholischen Kirche. Wissen denn die Mitarbeiter eigentlich, wohin du immer fährst? Und gibt es da Reaktionen?
Unsere Firmengruppe ist eine Gmundner Firmengruppe, eine Gesamtgmundner, das beinhaltet zwei Pfarreien. Und beide Pfarrer wissen ganz genau Bescheid, was ich hier mache. Und ich finde das ganz berührend, weil dieser eine Priester speziell ein schwieriges Leben hatte und von den Dingen, die wir mitsammen besprechen, eine Tiefe kommt, die ich normalerweise vorher nicht gefunden habe. Und er spricht ähnlich wie Swami in seinen Predigten, in seinen Erkenntnissen. Er bringt dich immer zu dir selber zurück. Nicht der andere, immer du selber. Wie gehe ich mit den Dingen um? Wie sehe ich eine Situation? Und darum bin ich eigentlich auch sehr gerne dabei, weil ich mit diesem Priester mich auf einer Ebene unterhalten kann, die ich mit anderen Katholiken nur schwerer finde. Aber er hat eine Größe, da muss ich sagen, das ist für mich faszinierend. Mein Mann hatte mal gebeten darum, dass Spiritualität nach Gmunden kommt. Und wir haben eine ganze Menge. Das ist der eine Pfarrer, dann haben wir Karmelschwestern, die Unglaubliches leisten durch ihr Gebet und ihr Dasein. Es ist wirklich schön. Und Swami ist überall zu sehen. Ich finde, ich sollte oder wir sollten einfach mit allen Menschen einen Kontakt haben. ich verstehe vieles im Hinduismus, aber es ist nicht meine Kultur. Mir haben meine Schülerinnen oder meine Firmlinge haben mir gesagt, weil ich sie immer frage, was macht sie gerade in Religion? Und sie sagen mir, sie nehmen diese unterschiedlichen Religionen jetzt durch Hinduismus, Buddhismus und so weiter. Und wenn ich sie dann frage über Hinduismus, dann kommt sofort, die haben so viele Götter, die beten alles an. Und dann sage ich ihnen, wisst ihr eigentlich, dass die trotzdem nur einen anbeten in allen Aspekten? Und wenn wir ein Problem haben und was verlieren, bitten wir den heiligen Antonius. Wenn die eine Reise beginnen, bitten sie Ganesha. Also so unterschiedlich sehe ich das nicht. Und wir sollen Gott in jedem sehen, egal woher er kommt, wer er ist. Und bei Jesus heißt es, was du dem geringsten meiner Brüder getan hast, hast du mir getan. Und es ist eins, es ist eins und es ist völlig egal, wer dein Gegenüber ist. Gott ist in ihm. Und wenn ich das sehen kann, dann glaube ich, bin ich nahe an dem, was Swami mir sagen wollte mit Buddhi. Swami hat gesagt, es gibt nur eine Sprache, die Sprache des Herzens, und die funktioniert in Indien besser als irgendwo anders. Und er hat auch noch gesagt, wir sollen nicht an der Form hängen. Und ich finde das so ein besonderes Geschenk von ihm, dass er mit 86 gegangen ist. Denn so hat er uns gezeigt, wir können hier noch vor Ort uns an die Formlosigkeit gewöhnen, würde ich nicht sagen, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und das finde ich so ein besonderes Geschenk. Er ist noch so präsent und trotzdem müssen wir mit der Formlosigkeit leben. Und das ist unglaublich.
Danke, liebe Renate.
Danke.
Damit ist die heutige Sendung wieder zu Ende, in der wir Renate Reiter aus Österreich kennengelernt haben. Falls Sie Fragen oder Informationen für uns haben, dann schreiben Sie uns. Unsere Adresse lautet info@radiosai.de, info@radiosai.de. Im Namen des gesamten Teams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.
In jedem